willkommen zum Liebe-Leben-Podcast. Dem Podcast, in dem sich alles um echte Liebe dreht, um aufregende und aufgeflogene Affären, ein langes und leidenschaftliches Liebesleben und Beziehungen, die erfüllend sind und in die du dich gerne investierst. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. In der heutigen Episode geht es um den zweiten Teil der Bindungsstile und wie sie deine Partnerschaft beeinflussen. Und dabei wünsche ich dir wie immer ganz, ganz, ganz viel Spaß. Ja, hello, hello. An diesem 19. Dezember, also das ist der Tag, an dem die Folge veröffentlicht wird. Es geht ja immer donnerstags eine Folge des Liebe-Leben-Podcasts raus und die YouTube-Video kommt immer eine Woche später. Und nächste Woche, also nach Weihnachten am 25. startet die letzte Aktion in diesem Jahr und zwar das Liebe-Leben-Premium-Membership gibt es dann nochmal zum alten Preis zu buchen und zwar zu 59 € pro Monat und ohne Aufnahmegebühr. Ab dem 1.1. erhöhen wir den Preis auf 69 € im Monat und das gilt aber nur für alle neuen Mitglieder. Die alten Mitglieder behalten immer den jeweiligen Preis, zu dem sie gebucht haben, so lange, bis sie kündigen. Genau. So, und das, jetzt geht es um die Bindungsstile und zwar um den zweiten Teil, wie sie dich und deine Partnerschaft beeinflussen. Und wenn du jetzt die Folge von letzter Woche noch nicht gehört hast, dann würde ich dir empfehlen, da nochmal zurückzuhüpfen und erstmal den ersten Teil anzuhören. Du kannst aber jetzt den zweiten Teil anhören und den ersten dann später danach, wie du magst. Also ganz gechillt, ganz entspannt. Und in diesen beiden Folgen erfährst du halt, was die Bindungsstile sind, wie sie sich auf dein Bindungsverhalten auswirken, was es mit frühkindlichen eben Erfahrungen zu tun hat. Und wir haben in der letzten Folge bereits 2 von 4 Bindungstypen schon uns näher angeschaut, und zwar den sicheren Bindungstyp und den ängstlichen Bindungstyp. Und ich habe eine Nachricht bekommen zu den Prozentzahlen, die ich da genannt habe. Ich habe gesagt, dass irgendwie 20% sicher gebunden sind und ich habe auch nochmal nachrecherchiert, weil die Person geschrieben hat, naja, nach ihren Aufzeichnungen sind es vielleicht 50-60% sicher gebundene Menschen. Ja, das stimmt, erstens gibt es keine validen wissenschaftlichen Zahlen dazu, weil es halt immer um Befragungen geht und man nie genau weiß, okay, wie viele Menschen haben jetzt einen sicheren oder einen unsicheren Bindungsstil. Aus meiner Perspektive gibt es halt da kein Schwarz oder Weiß in der Form, so wie ich das ja auch in der letzten Folge so ein bisschen beleuchtet habe, dass ich tendenziell eher einen sicheren Bindungsstil erlernt habe, aber ich vermeidende Anteile habe. Wenn es in der Beziehung hoch hergeht, dann gehe ich in die Vermeidung und so weiter. Also ich glaube nicht, dass man eben nur sicher gebunden ist oder ausschließlich unsicher gebunden, sondern dass es so ein Spektrum ist, auf dem wir uns alle bewegen, die eine Person halt ein Stück mehr im unsicheren Bereich, die andere weniger im unsicheren Bereich. Was ich damit sagen will und auch wo die 20% herkommen, ist, dass wenn du davon ausgehst, dass du mit jemandem zusammen bist, der Bindung total safe drauf hat. Also die Erwartungshaltung ist halt immer so hoch, gell? Wenn wir denken, boah, die Person, die ist total sicher gebunden und wenn 60% sicher gebundene Menschen, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja sehr hoch, dass wir hier sicher gebunden sind und so. Oder dass beide in der Partnerschaft jetzt den total tollen Bindungsstil haben. Und ich glaube eben, es gibt eben diverse Abstufungen. Und wie ich in einem sehr großartigen Buch nachgelesen habe, und zwar von der Miriam Pries, Raus aus der Selbstblockade. Sie schreibt, dass es nicht nur der Bindungstyp ist, der darauf Auswirkungen hat, wie wir Bindungen leben, wie wir in Beziehungen antanzen, sondern dass es auch noch bestimmte Glaubenssätze gibt, die wir verinnerlicht haben, bestimmte Beziehungserfahrungen, die auch nicht nur aus der Kindheit kommen. Und all das wirkt sich aus, ob wir eben uns sicher gebunden fühlen, ob wir sehr viel Vertrauen in eine Partnerschaft haben oder eben sehr viele Ängste hochkommen. Also das hat nicht nur mit eben den vier Bindungstypen zu tun, sondern da gibt es natürlich viele Wechselwirkungen mit anderen Themen, mit Glaubenssätzen, wie die Eltern auch generell Leben gelebt haben, auch die Beliefssysteme aus dem Elternhaus und so weiter spielen da eine Rolle. Selbst wenn die Bindung sicher gewesen ist, kann trotzdem sein, dass du ein schlechtes Bild über Frauen oder Männer gelernt hast. So. Also mir geht es darum, die Erwartungen so ein Stück weit runterzuschrauben und auch diese Bindungsstile für den Normalgebrauch so ein bisschen aufzubereiten und nicht hochwissenschaftlich zu behandeln, sondern dass du einfach mal davon gehört hast. Wenn du da tiefer einsteigen willst, dann würde ich dir sowieso empfehlen, da in die Originalforschung einzusteigen oder auch die Bindungstheorie da die genauer zu Gemüte führen. So, dafür ist der Liebe-Leben-Podcast nicht da. Der ist für alle Paare oder Menschen, die da draußen irgendwie in ihren Beziehungen mal mehr, mal weniger rumstolpern und strugglen, so um einfach mal so einen Blick dafür zu bekommen oder mal eine Idee davon zu bekommen, dass es halt nicht immer so selbstverständlich ist, dass man in Beziehungen sich super fühlt oder super handelt, wenig Angst hat, viel Vertrauen hat, immer mutig ist, immer ehrlich sein kann und so weiter. Das hat ja so viele Hintergründe und darum geht's. So, und in der jetzigen Podcast-Folge geht es darum, die zwei fehlenden Bindungsstile noch ein Stück weit zu beleuchten, und zwar den vermeidenden und den desorganisierten Bindungsstil. Und wir schauen uns auch an, welche Bindungstypen in Partnerschaften häufig eben auch aufeinandertreffen und welche Dynamiken daraus entstehen können. So, wenn du dich jetzt beim Hören von der Podcast-Folge einem Bindungstypen zuordnen möchtest oder auch merkst, dass du möglicherweise immer wieder an dieselben Themen stößt, dann kann ich dir auch nach wie vor noch wirklich dieses Buch Raus aus der Selbstblockade ans Herz legen. Und ich habe noch ein Buch gelesen aktuell, das heißt Warum halte ich immer noch fest an toxischen Beziehungen, und darin gibt es sogar Tests. Also wahrscheinlich findest du sie auch im Internet, da kannst du mal nachrecherchieren, dass du sagst, okay, Bindungstypen, es gibt eben Testfragen, wo du dich einsortieren kannst, und wenn du die entsprechende Lektüre hast, dann bekommst du eben auch diese Tests, wo du nochmal genauer reinschauen kannst, was bin ich denn für ein Bindungstyp oder welchem Bindungstyp nähere ich mich an, sagen wir mal so. Ich empfehle dir sowieso, dich unterstützen zu lassen, wenn du merkst, okay, da ist was faul, ich habe immer wieder dieselben Bindungserfahrungen oder dieselben negativen Beziehungserfahrungen. Ich ziehe immer wieder Menschen an, die nicht greifbar sind, nicht verfügbar sind, oder mir wird es immer schnell zu eng oder sowas in der Partnerschaft. Dann kann total hilfreich sein, dass du dir wirklich dich mal genauer unter die Lupe nehmen lässt von einem Therapeuten, einer Therapeutin oder von einem Profi. Wie auch immer. Es kann halt eben unter Umständen ganz schön anstrengend sein, wenn du das eigene Beziehungsmuster verändern willst, aber nicht genau weißt, wie, vor allen Dingen auch, wenn es tief verankert ist. Wie gesagt, ich finde, mit Büchern kann man total viel machen, mit Podcast hören kann man schon eine ganze Ecke weiterkommen. Nur wenn du eben merkst, so richtig komme ich da nicht dran, dann geh wirklich tiefer zum Profi. So, und jetzt geht es um den Bindungstyp Nummer 3, und zwar ist es der vermeidende Bindungstyp, also der unsicher vermeidende Bindungsmensch. Die haben in der Beziehung zu ihren ersten Bezugspersonen häufig Erfahrungen gemacht, dass diese wenig feinfühlig waren oder auf deren Bedürfnisse eingehen konnten. So, es kann sein, dass Kinder quasi gut versorgt wurden, aber halt wenig emotionale Nähe erfahren haben. Und mit diesem Mangel an Nähe und Verbundenheit haben dann Kinder relativ früh sich abgefunden und wie sich selbstständig gemacht, im Sinne von, naja, ich kann mich eh nur auf mich verlassen oder ich kann eh nur mir selbst vertrauen oder ich mach's halt alleine. Im Erwachsenenalter haben diese Menschen oft das Gefühl, dass sie zwar sich autonom fühlen, aber dass trotzdem halt was fehlt. Und das Verhalten in Beziehungen wirkt sich dann so ein Stück weit widersprüchlich aus, weil auf der einen Seite wünschen sie sich Nähe und Verbindung und auf der anderen Seite fühlen sie sich aber total schnell eingeengt und haben Angst, wenn dann diese Bindung und diese Nähe stattfinden. Und ich kenne das halt bei mir so ein Stück weit, weil ich eben so eine Neigung zu einem vermeidenden Bindungsmuster habe, sodass ich eben, wenn es mir zu eng wird, dann merke ich, da muss ich mich selbst ganz, ganz, ganz gut regulieren. Und wir haben das jetzt hier in der Ferienwohnung hier auf Fuerteventura gerade. Mein Mann war krank jetzt ein paar Tage, also eine Woche ungefähr. Und wenn der krank ist, ist er erstens schlecht gelaunt, weil er keinen Sport machen kann. Und das Zweite ist, er kann keinen Sport machen. Und das heißt, wir hocken dann die ganze Zeit zusammen in der Ferienwohnung. Ich meine, ich konnte trotzdem Sport machen und bin rausgegangen und so. Aber es ist halt, wir können uns nicht so gut aus dem Weg gehen, weil auch der Raum noch enger ist und so weiter. Das ist für mich dann eine Herausforderung, weil ich dann merke, dass ich so Widerstände aufbaue und dass ich mir denke, so, boah, ich kann nicht mehr atmen. Ich brauche Luft, ich brauche Raum. Und ich habe seit Corona gelernt, mich da gut selber zu regulieren und dass es nichts mit meinem Mann zu tun hat, dass ich ihn nicht irgendwie wegschicken muss, vor allem wenn der krank ist. Ich meine, jetzt zum Podcasten habe ich ihn gerade rausgeschickt, aber jetzt hat er gesagt, es ist eh ganz gut, wenn er sich ein bisschen rausbewegt. Aber ja, also wenn du merkst, dass du so Tendenzen hast, dann kann es eben sein, dass du in die Richtung vermeidender Bindungstyp gehst. Diese Typen haben halt häufig Angst vor Überflutung oder fürchten stark, die eigene Autonomie zu viel verlieren. Und ich fand eine coole Frage in dem Buch, eben warum halte ich noch fest, fand ich, hast du Probleme damit, von anderen abhängig zu sein? Oder hast du Probleme damit, wenn andere von dir abhängig sind? Und ich dachte mir so, what the fuck, das betrifft mich voll. Ich mag weder abhängig sein, noch mag ich, wenn von mir jemand abhängig ist. Ich hasse das wie die Pest. Und da hat die quasi bei mir voll den Nagel auf den Kopf getroffen. Und da gibt es eben verschiedenste Themen und Fragen, die du beantworten kannst, um dich eben da zu erforschen. So, dann ist es eben so, wenn jemand ein unsicher, vermeidendes Bindungsverhalten hat, die Person hat ein Misstrauen in Beziehungen, sie möchte Verletzungen vermeiden, eben sich gar nicht so tief einlassen, weil es kann ja sein, dass man dann, dass was schief geht oder dass die Person sich verdünnisiert, dich verlässt oder betrügt oder du abgelehnt wirst. Und ich hatte auch Bindungserfahrungen in meiner Kindheit und Jugend, dass meine Mama oft länger nicht mit mir gesprochen hat. Das ist auch eben, das hat meine Oma schon so gemacht. Und das ist für mich, also es ist wahrscheinlich so ein Thema, dass ich mich dann entschieden habe, ich ziehe mich zurück und ich mache das alleine. Ich kann mit mir alleine klarkommen. So. Und unsicher gebundene oder eben vermeidend gebundene gehen halt davon aus, mit den Bedürfnissen und Wünschen unerwünscht zu sein oder vielleicht zu viel zu sein oder nicht eben gewollt zu sein, so wie man ist. Und deshalb gehen sie von vornherein gar nicht so ein starkes, großes Risiko ein, indem sie sich halt kaum oder nicht so bereitwillig öffnen und einlassen. Ich habe einen Podcast mal gemacht zum Thema Hingabe, sich dem Leben hinzugeben, aber auch eben sich in einer Partnerschaft, also auf eine Partnerschaft einlassen, das ist für manche Menschen echt eine Herausforderung. Das ist für die nicht so einfach. Und wenn die andere Person dann sagt, oh, was bist du nur für ein Arsch? Wie kannst du nur? Ich hab mich so köstlich amüsiert über diese Schlagzeilen von dem El Hozo, wie auch immer man den ausspricht, dieser Sebastian irgendwas, der im Internet halt so ein Comedian ist und Gags schreibt und so. Und irgendeine Ex-Partnerin von dem hat jetzt gepostet, dass der halt seine Partnerinnen immer betrügt und so. Und er hat es dann eben öffentlich gemacht. Ja, stimmt. Und er ist so ein linksgrün versiffter Woker-Typ. Und da hat sich jetzt das Internet quasi aufgeregt, wer auch immer das Internet ist, aber da haben sich Leute im Internet aufgeregt. Ja, wie kann so ein Woker-Typ dann privat so einen Scheiß bauen? Das geht doch nicht. Und das meine ich mit dem Thema Erwartungen. Dieser Mensch ist auch nur ein Mensch. Selbst wenn der sehr woke, also sehr bewusst ist und sehr so auftritt im Sinne von, hey, alle mit einbeziehen, Inklusion und niemanden verurteilen und so, ist der auch nur ein Bindungstyp, der irgendwie irgendwelche Bindungsmuster hat. Und wenn der dann eben privat quasi Scheiße baut, dann entsteht bei den Leuten so eine Dissonanz, weil sie sagen, hey, wieso, wie kann der im Internet so klug daherreden und daheim privat so einen Scheiß bauen. Naja, Mensch, halt, gell? Man kann im Internet viel erzählen, wenn der Tag lang ist. Und das meine ich eben so stark damit, da hinzuschauen, dir das bewusst zu werden, dass es nicht zwingend eben so sein muss, dass die Person völlig in der Lage ist, sich gut auf Beziehungen einzulassen, sich mit Nähe gut zu fühlen und so weiter. Wenn dann jemand eben schon mal Nähe zugelassen hat, kann es sein, dass die Angst immer wieder reinkickt und die Person dann immer wieder auch Abstand sucht. So. Und der vermeidende Bindungstyp braucht dann aus dem Grund halt auch sehr viel Freiheit, sehr viel Autonomie, sehr viel auch, bei mir ist es Selbstbestimmtheit im Sinne von, ich will mir nicht sagen lassen, was ich zu tun und zu lassen habe. Also ich bin da wirklich sehr klar und werde da echt biestig, wenn jemand meint, er oder sie müsste mich da in irgendeiner Form da zurechtbiegen und so. Weil tatsächlich das Thema Verbundenheit und Nähe dann oft eben mit dieser Angst einhergeht, die Selbstbestimmung zu verlieren oder eben diese Autonomie. Und ganz häufig führt dann das Bindungsmuster oder Beziehungsmuster dazu, dass der vermeidende Bindungstyp den Partner oder der Partnerin eindeutige, zweideutige Signale sendet und die oft nicht sicher sind, wie, was jetzt? Also willst du jetzt Nähe oder willst du Distanz? Und bei mir ist es so, wenn ich in so emotionale, krasse Zustände rutsche, wie eine krasse Eifersucht oder ich habe meine Podcast-Folge dazu gemacht, wo wir da im ZEC waren in Berlin, wo ich einen krassen emotionalen Zusammenbruch hatte. Und da bin ich dann meistens so bockig, dass ich mich total distanziere, zurückziehe und dann will ich nichts mehr vom Andi wissen und dann soll der sich schleichen, bis das der Pfeffer wächst so. Nur da ging es mir so schlecht emotional und ich hatte wenig Möglichkeiten zur Flucht, weil es gab kein Internet, es war eben, wir haben im VW-Bus gewohnt und so. Und er ist die ganze Zeit da geblieben und das hat mir so gut getan. Obwohl ich ihn eigentlich immer wegschieben wollte. Also auch das kann eben sein, dass sich das dann total wie, jetzt spinnt's ja völlig so, sich nach außen hin ausschauen mag, weil das halt so zweideutig ist. Auf der einen Seite, ich will die Nähe, aber auf der anderen Seite, ey, bleib mir bloß vom Leib und verpiss dich. So, und das ist halt auch oft das Ego, merke ich, das bei mir da rein kickt, ist eben dann, dass das Ego sagt, oh, ich brauche dich nicht, ich kann es alleine, leck mich am Arsch. Und durch das ist es so, dass der vermeidende Bindungstyp lernen darf, dass es gleichzeitig möglich ist, Nähe, Verbundenheit und Liebe zu haben und trotzdem selbstbestimmt und autonom sein zu können und dass sich auch beide Pole nicht ausschließen müssen. So, und in Corona-Zeiten war das wirklich, dass ich da so ein Stück weit echt weitergekommen bin, weil vorher war das schon schwer oft für mich, diese Beziehung in dieser Intensität und in dieser Enge. Und immer, wenn mein Mann dann irgendwie auf Reisen gegangen ist, Radlfahren gewesen ist oder irgendwie mal weg war, dann habe ich so aufgeatmet. Und dann gab es im März 2020, wollte er auf so ein Trainingslager nach Mallorca fliegen und ich habe mich schon so gefreut auf die Woche allein. Und dann ist es abgesagt worden und ich dachte mir so, fuck, wieso? Und da habe ich echt gestruggelt und seitdem habe ich gar nicht mehr so ein großes Stresslevel, also Thema mit der Enge und kann es auch mit der Ferienwohnung hier ganz gut aushalten, wenngleich ich merke, dass trotzdem es immer und immer mal wieder hochkommt. Also ich glaube auch nicht, dass wenn man mal seinen Bindungstypen erkannt hat und sagt, okay, jetzt muss ich das überwinden und da dran wachsen oder darüber hinaus wachsen oder sowas, das ist dann quasi wie, ah ja, jetzt habe ich es gelernt und jetzt ist geheilt, so weg, sondern dass das trotzdem immer mal wieder hochkommt und dass dieses Bindungsmuster immer mal wieder durchscheint. Und das ist nicht schlimm, das ist okay. Du willst es halt nur ein Stück weit am Schirm haben. So, Bindungstyp Nummer 4, die desorganisierte oder chaotische Bindung. So, und das ist jetzt der letzte Bindungstyp, das ist der ambivalenteste von allen, weil während jetzt der ängstliche und vermeidende Bindungstyp zwar von unterschiedlichen Ängsten geprägt ist, aber dadurch auch unterschiedliche Coping-Strategien entwickelt hat, hat halt der desorganisierte Beziehungstyp noch nicht mal das, eine einheitliche Strategie. So, also dieses, wenn ich sage, hey, leck mich am Arsch, ich gehe oder geh du oder was auch immer, dann ist es für diese Person noch viel schwieriger. Und als Kinder haben jetzt desorganisierte Bindungstypen gelernt, dass die Bindung zu nahen Bezugspersonen im gleichen Maße Verbundenheit und Gefahr bedeutet. Also sie entwickeln kein einheitliches Bindungsmuster, sondern erstarren irgendwo zwischen dem Bedürfnis nach Nähe und dem Bedürfnis, also dem gleichzeitigen Drang nach Flucht vor den eigenen Bezugspersonen. Möglicherweise haben Kinder mit diesem Bindungstyp wirklich frühe Traumata, Vernachlässigung oder sogar Misshandlungen erlebt, also Missbrauch in irgendeiner Form, emotionalen, psychischen oder auch körperlichen Missbrauch, wie auch immer. Aber das ist natürlich ein therapeutisches Thema. Hier geht es um Coaching, so tiefe, schwere Traumata, das ist nicht meine Baustelle. So, also dann darfst du wirklich dich in therapeutische Hände begeben, wenn das auf dich zutrifft. Und da mal schauen, okay, was ist da bei dir? Was kannst du da lösen, heilen, klären? Wie viel davon? Menschen mit dem desorganisierten Bindungsstil haben halt häufig auch früh gelernt, dass die Welt ein unsicherer Ort ist, dass die Welt unberechenbar ist, dass die Beziehung zu den eigenen Eltern keine Stabilität oder Sicherheit bietet, weil entweder ein Elternteil früh sich getrennt hat und auf Nimmerwiedersehen verschwunden ist oder der Vater vielleicht noch irgendwie am Geburtstag mal angerufen hat, so aus Pflichtgefühl, aber sonst sich nicht interessiert hat für das Kind nach einer Trennung, oder ein Partner, eine Partnerin dann wechselnde Beziehungen hatte, also ein Elternteil immer wieder neue PartnerInnen hatte, die gekommen und wieder gegangen sind, oder viele Umzüge. Auch das kann sein, dass Menschen, die eben viel umgezogen sind in der Kindheit, dass immer, wenn die sich auch auf einen Freundeskreis eingelassen haben oder sowas und die Eltern dann wieder weggezogen sind, dass dadurch auch so eine problematische Bindungsfähigkeit entsteht, weil eben dieses, ich kann mich hier verlassen, ich kann hier Wurzeln schlagen, ich kann mich einlassen, ohne diesen Schmerz zu haben, immer wieder verlassen zu werden, auch wenn quasi die Person ja wegzieht. Also das können solche Themen gewesen sein, wie gesagt, bis hin zu wirklich missbräuchlichen Kindheitserlebnissen. So, und in der Partnerschaft entstehen dann häufig Wiederholungen der alten Kindheitserfahrungen, die geprägt sind von viel Streit, viel Drama, viel Verletzungen, ausufernden Gefühlsausbrüchen, viel nicht miteinander reden oder tatsächlich auch einfach abdüsen und nicht sagen, wohin und wann komme ich wieder und so Sachen. Also da gibt es schon echt auch schräge Verhaltensweisen in Beziehungen, wo ich mir immer denke, so wow, krass, kann man machen, muss man nicht. Der Partner, die Partnerin stellt halt gleichzeitig dann nicht nur diesen sicheren Hafen dar, sondern auch eine Bedrohung dar, die bekämpft werden muss. Und das ist für die Menschen mit dem desorganisierten Bindungsstil extrem schwierig, sich hier einzulassen, sich hier auch auf Vertrauen mal zu fokussieren, anstatt auf Misstrauen. Und da ist es halt wichtig zu lernen, die eigenen Emotionen zu regulieren, eine sichere Bindung in sich selbst zu entwickeln. Ich hatte gerade eine Kundin, die mich gefragt hat, ja, aber was mache ich denn jetzt gegen diese Ängste? Die hat krasse Angst, sich eben auf die Beziehung einzulassen. Da ist auch schon, sind Verletzungen passiert und so. Und da habe ich ihr halt gesagt, Mai, sie muss halt von sich, also von ihm mal ein bisschen weglenken, den Fokus und die Aufmerksamkeit, und zu sich hinlenken und wirklich schauen, okay, was kann ich in mir stabilisieren? Was kann ich tun, völlig unabhängig von dem Verhalten des Partners oder der Partnerin, um mich im Leben halbwegs sicher zu fühlen, um auch die Unsicherheiten des Lebens auszuhalten? Weil es heißt ja nicht, dass das Leben dann sicher ist, sondern es heißt ja nur, dass ich mich halbwegs sicher im Leben bewege, anstatt nur auf meine Ängste zu hören und nur nach meinen Ängsten zu handeln. Ich habe heute einen schönen Post gelesen auf Instagram. Der hat irgendwas geschrieben, so Fear does not stop death, but life. So, also die Angst verhindert nicht den Tod, sondern das Leben. Und den fand ich nochmal krass, weil das auch mit den Bindungstypen ganz gut einhergeht. So, je mehr Ängste du hast in Partnerschaften, desto mehr verhinderst du halt wirkliches Lebendigsein in deiner Partnerschaft. Wirkliches Leben, mutig sein, dich auf Risiken einzulassen und so weiter. Je größer die Angst vor Verletzungen ist und du glaubst, Verletzungen vermeiden zu müssen, desto mehr wirst du auf diese Ängste hören. Und durch das ist es wichtig, dass es, wenn du eben in so einem Bindungsmuster bist, gerade jetzt in dem Desorganisierten, kann es halt möglich sein, erst wenn du in dir selber sicher bist, dass du dann PartnerInnen wählst, die ebenfalls die Sicherheit haben und auch ausstrahlen und bieten können. Weil auch das passiert heute in Menschen mit unsicheren Bindungsstilen, sie tun sich halt gegenseitig ganz gerne zusammen. Und je nachdem, wie stark halt die Traumata sind aus der Kindheit, die jetzt dem chaotischen Bindungsstil zugrunde liegen oder auch dem Vermeidenden oder auch dem Ängstlichen oder sowas, macht es halt ganz besonders viel Sinn, sich psychologische oder psychotherapeutische Hilfe zu holen oder auch ein traumatherapeutisches Verfahren irgendwie anzuwenden. Unterschiedliche Bindungstypen in Partnerschaften finden meistens eben zusammen, wie ich es gerade schon gesagt habe. Daraus lässt sich eben jetzt schließen, wie Menschen in Partnerschaften sich gegenseitig wie anziehen und welche Beziehungsdynamiken dadurch halt auch entstehen. So. Sicher und sicher tut sich häufig zusammen. Das ist halt eine Kombination von Menschen, die eben einen tendenziell höher sicheren Bindungstypen haben, die entspannte Beziehungen leben können, die sich einlassen können, die fühlen sich tatsächlich voneinander angezogen, gerade weil es halt in der Beziehung zueinander wenig Drama gibt, keine krass überflutenden Emotionen, krasse Verlustängste oder Eifersuchtsanfälle gibt. Und ich habe wirklich ein mega krasses, für mich die mega krasse Erfahrung gemacht, weil ich in meiner Jugend, so zwischen 16 und 21, hatte ich so eine krass toxische Beziehung mit einem Mann, der eben genauso beschissen in Beziehungen war wie ich damals und wir uns gegenseitig immer und immer wieder angetriggert haben in unseren gegenseitigen Mustern und da war sehr viel Drama, sehr viel Eifersucht, sehr viel aber auch den anderen hängen lassen und ich meine, ich war damals halt scheiße jung, ich habe halt von also echt Tutten und Blasen und gar keine Ahnung gehabt so und der auch nicht und durch diese Beziehungserfahrung, die war für mich sehr schmerzhaft, wirklich sehr auch teilweise traumatisierend, würde ich sagen, wo ich viel arbeiten haben müssen an mir, als es dann zu Ende gegangen ist, dass ich wieder in mir selber mich sicher fühle, mich zu Hause fühle. Ich habe dann viele Jahre, ich war einige Jahre Single und habe viele Jahre Persönlichkeitsentwicklung gemacht, bevor ich meinen Mann kennengelernt habe. Und dann bin ich mit meinem Mann zusammengekommen und der hat sich halt von meinen emotionalen Ausbrüchen nicht ins Boxhorn jagen lassen. Der hat aber auch nicht reagiert, so wie mein damaliger Partner. Der hat halt immer auch so reagiert, sodass wir uns halt gleich gefetzt haben und das macht halt der Andi nicht. Der Andi ist in sich so stabil, dass der diese Stabilität aussenden kann und auch halten kann, selbst wenn ich völlig emotional durchknalle. Und das ist so cool, weil durch ihn konnte ich mich extrem gut fallen lassen. Klar habe ich immer mal wieder das Gefühl, dass es mir zu eng ist, aber ich weiß genau, ich bin am richtigen Platz mit ihm in der richtigen Beziehung und kann ihm 1000%ig vertrauen, auch wenn wir uns gegenseitig auch schon verletzt haben und auch schon Scheiß gebaut haben. Aber ich weiß, dieser Mensch ist einfach für mich der richtige Mensch und der gute Mensch, auch wenn es den perfekten und den richtigen Partner nicht gibt. Aber wir beide haben in unseren Bindungsmustern wirklich unser sicheres Bindungszuhause gefunden, auch wenn es keine Garantie gibt. Aber wir fühlen uns gegenseitig gut miteinander und wir haben auch so viel Mut und so viel Vertrauen, dass wir auch an schwierigen Beziehungsthemen arbeiten können, dass wir auch das Thema Fremdliebe verarbeiten konnten von beiden Seiten und so weiter, auch Unehrlichkeit und Lügen. Also all das konnte unsere Beziehung abpuffern, weil wir halt zwei mehr sicher gebundene Menschen sind. So. Und wenn beide eben sich selbst sicher gebunden fühlen in sich selbst, dann fällt es ihnen halt auch leicht, sich eben zu vertrauen und aufeinander einzulassen. Und da sind auch Konflikte nicht problematisch. Wir haben auch Konflikte, nicht viele und auch nicht krass emotional ufernde Konflikte, aber wir können uns auch halt so nehmen in dem Anderssein und akzeptieren, dass es dadurch halt mal Meinungsverschiedenheiten und Konflikte gibt, die wir dann lösen können oder eben als unlösbare Konflikte auch akzeptieren. So, wenn man jetzt sagt, okay, eine desorganisierte Person trifft sich mit einer desorganisierten Person, so, das ist halt eine äußerst explosive Kombination, weil die entsteht, wenn halt zwei Menschen mit diesem chaotischen Bindungsstil aufeinandertreffen. Sie sind es halt gewohnt, dass nur Drama eine richtige Beziehung ist, dass viel Wut, viel Verletzung, viel Angst, Kampf- und Fluchtverhalten, dass genau das der Normalität entspricht und nicht irgendwas Faules. So, für mich war das damals in meiner Jugend normal, weil ich kannte ja keine andere Beziehung. Doch ich hatte schon vorher eine entspanntere Beziehung geführt, ein Jahr zwischen 15 und 16, also 14, 15, so. Nur die zweite Beziehung war für mich halt so diese große Liebe, die war sehr intensiv, emotional und das war halt wirklich viel Drama und das war für mich normal. Und ich bin jetzt nicht mit so viel Drama in meiner Kindheit aufgewachsen, aber ich hatte einen schlechten Selbstwert, wie meine Mama auch und mein Papa auch, by the way, und habe dadurch halt versucht, meine Mangelgefühle über die Beziehung zu lösen, was halt nicht funktioniert hat, weil er seine Mangelgefühle auch gerne über mich gelöst gehabt hätte und es hat auch nicht funktioniert. Und deswegen ist es halt, wenn zwei solche Typen aufeinandertreffen oder eben ein ängstlicher und ein vermeidender aufeinandertreffen, dann wird es halt meistens ein Stück weit anspruchsvoll und anstrengend. Und wenn man dann den Vergleich hat zu den shiny Instagram-Beziehungen, die immer so toll aussehen und wo sie so glücklich sind und im Urlaub und wo auch immer und unterm Weihnachtsbaum, das ist für diese Menschen halt dann so besonders schmerzhaft, weil die sagen, hey, wieso geht es bei mir nicht? Warum kann meine Beziehung nicht so stabil sein, so entspannt sein, so locker sein und so, weil dieses Drama halt immer Teil von dieser Beziehung ist. Und die Kombi jetzt, mit der ich am meisten halt zu tun habe in der Paarberatung, ist zwischen Partnerin mit ängstlichem, also eher dem klammernden Bindungsstil und einem Partner oder in mit dem vermeidenden Bindungsstil. Also wenn sich zwei zusammentun, eine Person braucht mehr Nähe und die andere Person braucht mehr Autonomie. Und da entstehen dann diese Dynamiken, die ich halt tatsächlich jeden Tag auf dem Schreibtisch habe. Ein Partner oder eine Partnerin möchte gern mehr Nähe, mehr Zeit, mehr Sex, mehr Zärtlichkeit, was auch immer. Und die andere geht fast automatisch dann ein Stück weit weg oder zieht sich zurück oder geht auf Abstand. Ein Partner oder eine Partnerin möchte mehr Zeit für sich haben, mehr Freiraum haben, woraufhin die andere Person einen Eifersuchtsanfall bekommt. Ein Partner oder Partnerin möchte eben sehr viel Körperlichkeit, sehr viel Zärtlichkeit und der andere fühlt sich überfordert. Ich meine, es war bei uns ganz klassischerweise in unserer Sexkrise der Fall. Mein Mann kann ja eh bis heute nicht genug kriegen vom Sex. Und ich denke mir oft so, what, so viel kann ich gar nicht liefern. Aber als wir darüber gestritten haben viel, da habe ich mich so massiv unter Druck gesetzt gefühlt, so überfordert gefühlt, dass ich erst recht überhaupt gar keine Lust auf Sex mehr hatte. Dann kann es eben passieren, dass die eine Person mit Freundinnen ausgehen will und die andere Person verlangt, hey, du musst dich aber immer melden oder du musst um 11 zu Hause sein oder was auch immer. Ein Partner ist in der Beziehung eher gleichgültig, schickt nicht so viele Herzbussi-Nachrichten wie der andere und der andere beginnt dann, sich noch mehr zu investieren und mehr zu fordern und mehr zu schreiben, solche Sachen. Oder auch eine Person möchte nach einem Streit halt sofort reden und sofort klären und etwas lösen, vielleicht in die Paarberatung gehen und die andere Person sagt, oh Gott, ja, geh mir bloß weg, ich brauche gerade Zeit für mich und ich muss es jetzt erstmal verdauen. So. Das sind jetzt nur ein paar wenig Beispiele von so typischen Dynamiken zwischen diesen gegensätzlichen Bindungstypen, wo einer eben über die Nähe Sicherheit erlangt und der andere über die Distanz sich gut fühlt. Spannenderweise machen genau diese diese unterschiedlichen Bindungsstile oder diese gegensätzlichen Bindungsstile die Partnerschaft halt besonders spannend, besonders aufregend, besonders lebendig und auch eben zu Beginn sehr sexuell. Also die Anziehung ist da meistens sehr krass und sehr hoch. Und es macht tatsächlich auch Sinn, sich in einen Menschen zu verlieben, der den gegensätzlichen Bindungsstil hat, weil der Cocktail halt aus den Emotionen, die in solchen Partnerschaften entstehen, der Cocktail aus Emotionen, der in solchen Partnerschaften entsteht, das fühlt sich halt prickelnd an, das fühlt sich gut an, das fühlt sich so richtig an. Und das hat Auswirkungen auf die erotische Anziehung. Und die ist da meistens sehr, sehr intensiv. Und auch das kann, davon kann ich ein Lied singen, eben aus meiner Jugendliebe damals. Das war halt sehr intensiv, emotional und auch sexuell gesehen. Aber nicht gesund. So, diese unterschiedlichen Bindungsstile, die aufeinandertreffen, führen halt aber auch dazu, dass immer und immer wiederkehrende Konflikte und Spannungen aufs Tapet kommen. Weil das sind ja auch die Dinge, die ungeklärt aus der Kindheit noch mitgeschleppt werden und die wiederholen sich dann immer und immer wieder. Vor allen Dingen, wenn eben immer die gleichen Reaktionen haben und die gleichen Aktionen, so die eine Person macht A und die andere Person macht automatisch B und daraufhin wird die Person A noch unsicherer und macht mehr von A und die andere macht mehr von B. Also so geht es halt, steigert sich das halt ein Stück weit hoch. Und diese Muster können halt unterbrochen werden, wenn beide PartnerInnen den Teil der Verantwortung für sich selber übernehmen und auch lernen, die Gedanken, Gefühle, Emotionen, Handlungsmuster zu verstehen, auch mal einen Handlungsimpulsstopper zu setzen, also nicht immer den Autopiloten reagieren lassen und automatisch in die Reaktion gehen, sondern mal einen Zeitversatz machen, mal einen bewussten anderen Move machen, mal die Person, die eher in die Vermeidung geht, mal bewusst auf die andere Person zuzugehen oder die Person, die immer viel Nähe will und viel reden will, auch mal eben nicht hinterherrennen, sondern einfach mal sagen, hey, ich halte das jetzt mal aus in mir, die andere Person wird dann schon wiederkommen, so. Das wäre halt sinnvoll, um Schritt für Schritt diese ungünstigen Bindungsmuster halt zu durchbrechen und diese Beziehungsdynamik halt dann auch anders zu gestalten. Und dafür braucht es aber auch von beiden die Bereitschaft, diese innere Arbeit halt zu tun und diese Reflexion zu haben, anstatt immer nur mit dem Finger auf die andere Person zu zeigen und zu sagen, hey, er oder sie muss sich verändern oder solange du mir nicht immer die Wahrheit sagst, kann ich dir nicht vertrauen oder sowas. Das ist halt eben über die andere Person löst sich's nicht. Und falls du jetzt dich in dieser Podcast-Serie wiederentdeckt hast oder du gemerkt hast, da wiederholen sich Muster, da tue ich mir vielleicht ein bisschen schwer mit der Partnerschaft, dann wäre es halt sinnvoll, sich wirklich damit auseinanderzusetzen. Dann würde ich dir wirklich dazu gratulieren, dass du sagst, okay, ich gehe da jetzt mal hin, vielleicht eben das ein oder andere Buch mal dazu zu lesen, mal den ein oder anderen Test dazu zu machen und eben dir Profi-Unterstützung zu holen, wenn du merkst, ich komme alleine nicht weiter. Da stehen wir dir natürlich total gerne im Liebe-Leben-Premium-Membership zur Verfügung. Ab dem 25.12. bis zum 31. gibt es noch die Möglichkeit für 59 € im Monat einzusteigen, ohne Aufnahmegebühr. Ab dem 1.1. erhöhen wir dann die Preise für alle Neumitglieder. Genau, und wenn du dazu weitere Informationen möchtest, abonniere gerne den Liebeletter und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Und nächste Woche gibt es dann das Interview mit der Scheidungsanwältin und da bin ich schon sehr gespannt und freue mich drauf. Also, mach's ganz gut, arrivederci und ciao, ciao. Ja, alle Infos zur Aktion des Memberships bekommst du natürlich im Liebeletter, auf Instagram, im Podcast, auf der Webseite. Du musst einfach nur auf www.melanie-mittermeier.de gehen und da auf Membership und da findest du dann alle Informationen zum Membership. Und ja, ansonsten wünsche ich dir jetzt schöne Weihnachten, weil das ist ja auch noch, gell? Das ist mir ja immer wurscht. Ich hab's ja nicht so mit dem komischen Fest. Und falls wir uns jetzt nicht mehr hören, einen guten Rutsch. Und falls wir uns noch hören, dann nächste Woche wieder. Also, bis dann. Arrivederci. Ciao, ciao.